Ist unser Gott ein Gott, der Kinderopfer fordert? Ist unser Gott vielleicht ein Kindermörder, lieber Zuhörer? Wir waren einmal mit ein paar Arbeitskollegen so weit, dass wir eine teambildende Maßnahme machen wollten. Und wir haben gesagt, wir gehen ins Stadion in Paderborn und schauen uns ein Fußballspiel an. Am nächsten Tag auf der Arbeit, wie es häufig so ist, wenn man was gemeinsam erlebt hat, dann spricht man darüber. Und über so ein Spiel lässt sich gut reden. Und wir fingen an zu analysieren. Wir haben gewisse Schlüsselszenen diskutiert. Und oft waren wir uns einig, auch mit dem, was wir so analytisch von uns gaben. Aber ein Kollege, der hatte irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel gehabt. Der hatte irgendwie gefühlt ein anderes Spiel gesehen. Oder vielleicht war er auch zwischendurch eingenickt. Aber geht es uns nicht oft so im Leben, dass die Perspektive den Unterschied macht? So erleben wir dasselbe Ereignis und beurteilen es völlig unterschiedlich. Ich möchte dich heute aufrufen, lieber Zuhörer. Lasst uns die gleiche Perspektive einnehmen. Die Perspektive eines fragenden Zuhörers. Eines Zuhörers, der aufmerksam ist und der unbedingt seine Fragen beantwortet haben will. Und Gott, er möchte heute zu uns reden. Er möchte uns etwas sagen. Er möchte uns unsere Fragen beantworten. Und mit dieser Frage im Hinterkopf, ist Gott ein Gott, der Kinderopfer fordert, wollen wir diese Geschichte uns näher vor Augen führen, sie durchleuchten. Wir finden diese Geschichte im Alten Testament geschrieben und Atheisten, sie nehmen diese Geschichte sehr gerne aus dem Zusammenhang heraus. Sie reißen sie einfach raus und sagen, euer Gott, den ihr da habt, ihr Christen, das ist ein Gott, der Kinderopfer fordert. Ihr habt einen Tyrann, einen Herrscher, der unmoralische Forderungen stellt und sich dessen bereichert, seine Macht an euch missbraucht. Ist es wirklich so? Nun, wir wollen uns die Geschichte lesen. Wir finden sie im Alten Testament und das ist die Geschichte, wo Gott Abraham prüft. Auf seinen Glauben, auf sein Gehorsam, ja auf seine Opferbereitschaft. Und ich lese uns aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 10. 1. Mose 22, 1 bis 10. Und lasst uns eine Haltung einnehmen. Ich bin mir sicher, 99% von euch kennen diese Geschichte. Und ihr kennt auch das Ende dieser Geschichte. Aber versucht mal, die Haltung eines Unwissenden einzunehmen. Jemand, der diese Geschichte nicht kennt. Und ihr werdet sehen, dass die Herrlichkeit Gottes einfach unfassbar groß ist. Ich lese. Nach dieser Geschichte versuchte Gott Abraham und sagte zu ihm, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Und er sagte, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Junge wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, sieh, hier ist das Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. Als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort ein Altar und legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Bis hierhin erstmal. Was für eine herausfordernde Geschichte. Schrecklich, was hier passiert. Menschlich gesehen kann man es gar nicht verstehen. Und wenn man Gott nicht kennt, dann schon gar nicht. So schreibt der Philosoph Immanuel Kant. Abraham hätte auf Gottes vermeintliche Stimme antworten sollen. Meinen geliebten Sohn werde ich mit Sicherheit nicht opfern, aber dass du Gott bist, das kann ich nicht glauben. Jetzt soll Abraham seinen Sohn Isaak opfern? Was war mit Gott los? Es war der geliebte Sohn von Abraham, der Sohn, auf den er so lange warten musste. 100 Jahre war er alt, seine Frau war 90. Die biologische Uhr war längst abgelaufen und da kam der Herr und sagte zu Abraham, dass er einen Sohn bekommen würde. Sarah hörte es mit und lachte. Sie konnte es kaum glauben. Es war doch gar nicht mehr möglich. Aber Isaak kam und sie sahen ihn heranwachsen. Sie liebten ihn wahrscheinlich jeden Tag mehr. Sie lehrten ihn viele Dinge. Er war der Verheißungsträger. Gott hatte ihm eine Verheißung gegeben. Er sollte, aus ihm sollten eine Nachkommenschaft entstehen, mehr als die Sterne am Himmel. Oder wie die Sterne am Himmel. In 1. Mose 15,5 können wir es nachlesen. Und jetzt stellt Gott so eine Forderung. Im Vers 2 steht geschrieben, dass Isaak der einzige Sohn war. Die Bibelkenner wissen es, hier ist gemeint, dass es der einzige Sohn von Sarah war, auf den die Verheißung lag. Abraham hatte einen weiteren Sohn, Ismael, der 24 Jahre älter war als Isaak. Und Ismael hatte er mit der Magd seiner Frau Sarah gezeugt, Hagar. Aber er spielt keine Rolle. Es geht hier um Isaak. Er war der Verheißungsträger. Und wir haben gelesen, Abraham machte sich oder stand früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, spaltete Holz, nahm seine Knechte und seinen Sohn und ging los. Wir finden hier nicht geschrieben, dass Abraham irgendwie auf die Forderung Gottes reagiert, dass er Widerworte gibt oder eine Frage stellt oder sonst irgendwelche Emotionen zeigt. Wir finden eher geschrieben, dass er morgens aufstand und Holz hacken ging. Der Text gibt uns hier wenig Informationen und regt somit unsere Fantasie an. Wie gerne würden wir doch wissen, wie Abraham sich in dieser Situation verhalten hat. Nun, es war eine Dreitagesreise, die sie durchmachen mussten. Sie mussten ins Land Moria auf einem Berg, den Gott ihnen zeigen wollte. Wie muss Abraham sich gefühlt haben auf dem Weg? Was meint ihr? Ist er schnell gegangen? Ist er vielleicht gelaufen? Ich glaube, sie sind sehr langsam gegangen. Und ich glaube persönlich, dass Abraham die ganze Zeit in sich gekehrt war. Dass er in den Gedanken gerungen hat. Wie viele Gedanken müssen ihm durch den Kopf geschossen sein? Und ich habe darüber nachgedacht, ist es nicht oft so bei uns im Leben, dass Gott von uns etwas verlangt, dass Dinge passieren in unserem Leben, wo wir uns fragen, Gott, warum? Warum muss das jetzt passieren? Warum lässt du so etwas zu, Gott? Warum lässt du Krankheit im Leben zu? Warum passieren Unfälle? Warum geht mein Auto auf dem Weg in den Urlaub kaputt? Ich habe doch gebetet. Gott, warum? Und so haben wir viele Fragezeichen häufig auf dem Weg mit Gott. So ging es auch Abraham. Er wusste nicht, was Gott hier für Absichten hatte. Aber er war gehorsam. Er vertraute ihm. Als sie fast am Ziel angekommen waren, haben wir gelesen, im Vers 5 ließ Abraham seinen Esel und die Knechte zurück. Und er nahm seinen Sohn und sagte zu seinen Knechten, dass sie dorthin gehen wollten, um anzubeten und dann wieder zurückzukehren danach zu ihnen. Hatte er hier vielleicht Hoffnung, dass Gott seinen Sohn Isaak nach der Opferung wieder zum Leben erwecken würde? Ich denke schon, dass das seine Hoffnung war, dass er daran geglaubt hat. Der Vers 6 ist ein Vers, den man, also ich persönlich finde, man überliest ihn schnell, weil man zu dem Höhepunkt des Ereignisses kommen will. Aber dieser Vers hat eine direkte Verheißung auf unseren Herrn Jesus. Wir haben gelesen, dass Abraham das Holz nahm und es auf Jesus legte, auf Isaak legte. Und er selber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Was ist damit gemeint? Isaak ist hier das Abbild von Jesus. Jesus, der das Kreuz auf sich nahm. Gott legte es auf ihn. Abraham ist hier das Abbild von Gott, Gott Vater, der das Feuer und das Messer in seiner Hand hält. Das Feuer steht in der Bibel immer für Gericht. Und mit einem Messer macht man einen Schnitt. Und das hebräische Wort für Schnitt ist Berit. Und Berit bedeutet Schnitt als auch Bund. Also durch den Schnitt entsteht ein neuer Bund. Und dann steht so nebenbei, und sie gingen miteinander. Sie gingen miteinander. Ist nicht Gott mit Jesus gegangen die ganze Zeit hinauf nach Golgatha? Ja, es gab einen Punkt, wo Gott sich entfernen musste. Da kommen wir später noch drauf. Aber er war da. Und er hat das mitgetragen. Irgendwann fragte Isaak seinen Vater, wo ist das Opfertier? Ausleger sind sich uneinig. Sie rätseln über das Alter Isaaks. Wir finden hier keine Informationen, wie alt Isaak war, als das geschehen war. Und so meint manch ein Ausleger, dass er 10 Jahre alt gewesen sein muss. Andere sagen 20. Es gibt aber hier, die behaupten, dass er über 30 Jahre alt gewesen sein soll. Aber für uns ist es heute nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass er so alt war, dass er verstand, dass das Opfertier fehlte. Nun, als sie dort an dem Ort ankamen, den Gott ihnen zeigte, was taten sie da? Abraham baute einen Altar, haben wir gelesen. Ich habe etwas recherchiert. Abraham hat in seinem Leben 4 Altäre gebaut. Aber ich glaube, dieser Altar, es war somit das Schwerste, was er gebaut hat. Vielleicht hat sein Sohn Isaak noch mitgeholfen, Steine zu suchen. Wie muss er sich gefühlt haben? Wie muss es ihn geschmerzt haben? Warum haben sie eigentlich einen Altar gebaut? Hätte Abraham seinen Sohn nicht an Ort und Stelle töten können und ihn dort verbrennen können? Altäre hatten im Alten Testament immer eine tiefe Bedeutung. Ein Altar wurde gebaut, um sich Gott zu nahen. Es war sozusagen eine, eine Tauschbörse, wo der sündige Mensch seine Sünden dem Opfertier übertrug. Es tötete, das Blut floss raus und Gott, er lud seinen Zorn über die Sünde auf dieses Tier. Und der Mensch wurde von Gott freigesprochen. Nun müssen wir heute auch noch Altäre bauen, um uns Gott zu nahen. Gott sei Dank nicht mehr. Die Bibel sagt uns ganz klar, wie wir es tun sollen. Wir sollen in die Stille gehen, in stille Kämmerlein. Wir sollen die Tür schließen. Wir sollen unsere Handys ausmachen, den Computer, den Fernseher, alles aus. Wir sollen in der Stille zu unserem Herrn und Heiland beten. Und er wird uns segnen und hören. Im 10. Vers, da will Abraham es tatsächlich tun. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn jemand diese Geschichte nicht kennt oder kennen sollte, was würde er hier halten an dieser Stelle von Gott? So eine Forderung zu stellen. Und auch Abraham, der dies auch noch ausführen will. Ja, er war bereit, er hat das Messer in der Hand. Er war kurz davor, seinem Sohn den Todesstoß zu geben. Mann, das ist hier echt nichts für schwache Nerven, oder? Gut, dass Sarah nicht dabei war, die Mutter Isaaks. Wenn diese Geschichte hier enden würde, dann hätten wir einen furchtbaren Gott, einen schrecklichen Gott. Aber sie geht weiter. Wir dürfen aufatmen. Und wir lesen uns die Verse 11 bis 14. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Leg deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast um meinetwillen deinen einzigen Sohn nicht verschont. Da hob Abraham seine Augen auf und sah hinter sich einen Widder mit seinen Hörnern in der Hecke hängen. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher sagt man noch heute: Auf dem Berg, da der Herr sieht. Jetzt kommt der Teil der Geschichte, wo wir die Antwort bekommen auf unsere Frage. Hier zeigt Gott seine ganze Herrlichkeit. Die Prüfung ist zu Ende. Abraham hat sie bestanden. Und der Engel wird von Gott gesandt, um ihn aufzuhalten. Und Gott spricht durch den Engel: Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest und dass du um meinetwillen deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Und Gott gab ihm ein Ersatzopfer, diesen Widder, der da sich in der Hecke verhangen hatte mit seinen Hörnern. Und Abraham opferte ihn anstelle seines Sohnes. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt: Ist Gott ein Gott, der Kinderopfer fordert? Oder vielleicht sogar noch ein Kindermörder? Hier ist die Antwort: Gott ist ein liebender Gott. Und er wollte zu keinem Zeitpunkt, dass Abraham seinen Sohn physisch opfern sollte. Er wollte es nicht, auf keinen Fall. Es war hier eine Prüfung Abrahams, eine Prüfung auf sein Gehorsam und auf sein Glauben. Anders als in anderen Religionen, bei den Mayas zum Beispiel oder bei den Ägyptern, wo deren Götter Kinderopfer gefordert haben, ist es Gott ein Greuel. Er verabscheut es. Also unser Gott, er verabscheut generell Menschenopfer. Wenn wir das Kapitel weiterlesen, finden wir die Verheißung, die Gott Abraham gibt, sozusagen den Lohn für seinen Glauben, für sein Gehorsam. Ich lese die Verse auch. 16 und 18 sind es. Verse 16 und 18 im selbigen Kapitel. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast und hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert, will ich dich segnen und deine Nachkommen vermehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gott zu gehorchen, es lohnt sich, lieber Zuhörer. Abraham, er gehorchte Gott, obwohl er nicht wusste, was Gott mit ihm vorhatte. So lasst uns auch, wenn wir Situationen im Leben erleben müssen, wo wir Gott fragen, wozu das Ganze? Lasst uns an ihn glauben, an ihn festhalten. Manchmal bekommen wir hier schon auf der Erde die Antwort. Aber im Himmel werden wir mit Sicherheit die Antwort bekommen, wenn es hier nicht passieren wird. Nun, wie konnte Abraham diese Prüfung nur bestehen? In Hebräer 11, in den Versen 17 bis 19, finden wir eine gute Antwort darauf. Ich lese uns die Verse, Hebräer 11, 17 bis 19. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzig Geborenen dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und zu ihm gesagt worden war, Isaak wird dir Nachkommenschaft erwachsen. Denn er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, woher er ihn auch als Gleichnis wieder bekam. Es war der Glaube Abrahams. Er hatte so viel mit Gott erlebt. Wir könnten hier so viele Erlebnisse nennen, es würde aber den Zeitrahmen sprengen. Aber er hatte einfach dieses Vertrauen zu Gott, diesen Glauben. Wie sieht's bei dir aus, lieber Zuhörer, mit deinem Glauben, mit deinem Vertrauen zu Gott? Bewunderst du hier vielleicht nur den Glauben Abraham und denkst schon an das leckere Mittagessen, das es heute geben soll? Lass uns nicht nur bewundern, lass uns nacheifern. Die Opferbereitschaft Abrahams finde ich wirklich bemerkenswert. Heutzutage geht die Tendenz eher darin, auch bei Christen, dass man weniger opferbereit ist. Es fällt einem leichter, zum Beispiel in einer Gemeinde Geld zu spenden und sich gar nicht mit der privaten Zeit zu beteiligen oder sie zu investieren in die Gemeinde, in irgendeinen Dienst. Und man betäubt somit sein Gewissen, man hat ja Geld gegeben. Aber ist Geld das Wichtigste, was wir haben? Ich glaube fest daran, dass Gott das Beste von uns will, was wir haben. Das Wichtigste. Das ist unsere Lebenszeit. Gott ist nicht von unserem Geld abhängig. Natürlich muss es auch Spender geben, keine Frage. Aber in erster Linie will Gott unsere Lebenszeit. Wie steht es um deine Opferbereitschaft? Diese Frage musst du dir selbst beantworten. Wir wollen heute das Abendmahl halten, das ist alles hier vorne aufgebaut. Und diese Geschichte, sie deutet auf diese Kreuzigung Jesu hin. Gott, der seinen Sohn Jesus dort opferte. Jesus, der unsere Schuld trug. Und er tat das aus freien Stücken. Er wurde nicht gezwungen. Ich habe mir die Frage gestellt, für wen war es schwerer, für Gott oder für Jesus, dieses Opfer dort zu bringen am Kreuz? Als Jesus dort am Kreuz hing, gab es einen Moment. Einen Moment, wo er schrie. Bis zu diesem Moment war sein Vater bei ihm. Sie gingen miteinander. Er war bei ihm. Aber in diesem Moment musste Gott seinen Sohn Jesus verlassen. Und Jesus schrie, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Es schmerzte ihn. Es war eine neue Situation. Das kannte er nicht, von seinem Vater getrennt zu sein. Gott musste ihn verlassen, weil Jesus meine und deine Sünden trug, lieber Zuhörer. Er hat sie auf sich geladen und er hat für sie bezahlt, weil wir es nicht konnten. Auf der Einschulung meiner Tochter Joy in diesem Jahr, da kam die Schulleiterin nach vorne mit einer Schultüte. Und in dieser Schultüte hatte sie ja, Dinge, die man für die Schule braucht, fürs Lernen braucht. Gegenstände sozusagen. Und sie hat es mehreren Kindern hingereicht, die Tüte, und die durften dann Gegenstände rausholen. Da war zum Beispiel ein Rechenschieber, da war ein Stift drin, Blatt Papier hatte sie da drin, meine ich. Auch ein Fußball, ja, ein Fußball, einen kleinen Fußball. Da war sie mir gleich sympathischer. Und dann sagte sie, es ist noch ein Gegenstand drin, in dieser Tüte, und ich werde ihn gleich rausholen. Und das ist der wichtigste Gegenstand, den wir für das Lernen brauchen. Und sie hat die Spannung so ein bisschen aufrechterhalten, sie hat das nicht gleich rausgeholt. Und ich habe gedacht, was kann das sein? Ja, der Fußball, der ist ja schon da. Und ein Spickzettel, so weit wird sie ja nicht gehen. Und dann holte sie es raus. Ein Radiergummi. Und sie sagte, mit dem Radiergummi können wir alle unsere Fehler, die wir machen, wegradieren. Wir radieren sie einfach weg und vergessen, dass wir sie gemacht haben und machen weiter. Ist Jesus nicht für uns wie ein Radiergummi? Hat er nicht für uns am Kreuz die Sünden wegradiert? Und er hat gesagt, er wird nie wieder an sie gedenken. Was müssen wir tun dafür? Wir müssen zu ihm kommen und müssen unsere Sünden ihm bekennen. Und er wird sie auslöschen. Er wird sie einfach wegradieren. Vielleicht fühlst du dich heute angesprochen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hast du dich schon länger gefragt, wann wird wieder die Gelegenheit gegeben, sich zu bekehren? Wenn du eine innere Stimme verspürst, ein Mahnen, und du merkst, Mensch, ich bin nicht bekehrt. Ich habe meine Sünden noch nicht zu Jesus gebracht. Ich habe ihn noch nicht angenommen. Sie sind noch nicht wegradiert. Sie stehen da noch auf dem Zettel. Du hast die Gelegenheit. Warum nicht heute? Die Brüder hier vorne sind mit Sicherheit bereit, dir zu helfen, mit dir zu beten. Tu es, solange es noch Zeit ist. Amen. Wenn jemand ein Gebet hat, darf er es gerne sprechen. Wir stehen auf dazu.